Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Dieses Video und diese Informationen im heutigen sehr, sehr spannenden Interview können sehr, sehr viel ändern und bewegen. Wir sehen uns an, warum das der argentinische Präsident Javier Milei dabei ist, die ganze Welt zu verändern und eine Blaupause sein könnte für eine großartige Transformation, ja, wo die kaputte Politik ja immer noch agiert. Also von dem her, wenn diese Informationen, die wir uns heute anschauen, viral gehen und mehr Menschen das verstehen, dann verändert das die Welt für immer. Und ich freue mich sehr, dass wir Professor Dr. Philipp Bargus heute zu Gast haben. Ja, hallo, Herr Bargus. Wie geht's Ihnen? Zugeschaltet aus Madrid.
Ja, hallo, Herr Wittmann. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's gut. Danke.
Wunderbar. Also für diejenigen, die Professor Bargus noch nicht kennen, er ist deutscher Ökonom, Hochschullehrer, als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid. Und er forscht und publiziert insbesondere über Geldpolitik und Konjunkturtheorie. Ja, wir sprechen heute besonders über Javier Milei, den Sie auch kennen. Er ist interessanterweise auch dort geboren, wo ich gewohnt habe, in meiner Zeit in Argentinien, und zwar in Palermo in Buenos Aires. Und er hat ihn studiert, wo ich ebenfalls zum Teil gelebt habe, in Belgrano. Also schon mal ganz interessante Querverbindung. Und vielleicht kann ich da auch über ein paar interessante Anekdoten heute mal über Argentinien weitergeben. Das Interessante bei Javier Milei, er repräsentiert ja quasi diesen epischen Kampf zwischen David und Goliath und Javier Milei gegen den übermächtigen Staat, wo er auch laut eigener Aussage diesen hasst und auch durchaus bekundet, dass er eben nicht so viel Sympathie hat und auch ihn zumindest so einen gewissen Teil von innen heraus zerstören möchte. Ja, Professor Bargus, Sie kennen Milei ja auch persönlich. Er hat auch das Vorwort zu Ihrem Buch geschrieben. Wie ist er eigentlich als Mensch und wie ist er so privat? Fangen wir doch mal so an. Er ist ja doch auch sehr laut und wird ja auch mal als gerne als verrückt betitelt. Also wie ist er eigentlich?
Ja, ich kenne ihn schon bevor er Präsident geworden ist, eben weil er auch Ökonom ist. Und er war bei mir in der Vorlesung eingeladen über Zoom. Und dann haben wir uns auch mal dann in Madrid getroffen, als er das nächste Mal in Madrid war. Und ich hatte ihn auch eingeladen, einen Beitrag zur Festschrift für meinen Doktorvater, der ihn auch beeinflusst hat, Jesús Huerta de Soto zu schreiben. Da hat er dann auch mitgemacht und dann haben wir uns da in Madrid zum Mittagessen getroffen. Und er ist eigentlich ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Also er ist sehr menschlich, er ist auch sehr freundlich und er hat sich auch gar nicht verändert, seitdem er Präsident geworden ist. Also er hat immer noch die Zeit zu antworten, jetzt auf WhatsApp und so weiter. Und er ist auch immer demütig. Manchmal spricht er bei mir in der Nachricht und sagt, Philipp, tut mir leid, darf ich dich stören? Das und das. So, als er ist ja der Mensch, der jetzt total viel zu tun hat und von dem alle auch was wissen wollen. Also die alle wollen ja mit ihm zu tun haben und wollen was von ihm. Und da sagt er dann, darf ich dich stören sozusagen. Als ich Geburtstag hatte, da hat ein Freund von mir hat auf Twitter das getweetet und da hat Milei das wohl gesehen. Das an dem Tag mein Geburtstag war, das wusste er natürlich nicht. Aber da hat er mir dann privat gratuliert. Ja, also da hat er sich dafür die Zeit genommen. Das zeigt eben auch, was für ein herzlicher Mensch er ist. Und er ist eben auch sehr authentisch. Das merkt man auch. Er ist sehr ehrlich. Was natürlich auch stimmt, ist, dass er aufbrausend ist. Das heißt, er hat der Zorn, wenn er zum Beispiel über Verräter spricht oder von Leuten, von denen er meint, die seien ihm im Rücken gefallen und hätten ihn verraten, ja, was ja auch der Fall ist. Aber dann sieht man diesen Zorn wirklich in seinen Augen und da kommt dann diese Leidenschaft, argentinische Leidenschaft auch raus.
Ja, absolut. Das passt auch, finde ich, sehr, sehr gut zur argentinischen Seele. Also etwas dieses Melodramatische, das habe ich auch in meiner Zeit ja immer wieder auch gesehen und mitbekommen. Also auch so eine so eine ganz eigene Seite, die Argentinier, wie sie die Emotionalität leben, die ja auch gerade in Südamerika durchaus verbreiteter ist. Und ich hatte ja auch an der Stelle in Ihrem Buch auch nochmal lesen dürfen über seine Historie, weil so wie er heute ökonomisch ausgerichtet ist, auch mit der österreichischen Schule, wo wir nachher auch noch dazu kommen, was ja auch ein sehr, sehr spannender Bereich ist in der Ökonomie, das war ja nicht immer so. Also er hat ja früher nicht gesagt, der Staat ist quasi das Problem, sondern er hat gesagt, das ist ja mehr oder weniger die Lösung. Das hat sich ja komplett geändert. Und dann ist ja 2014 was passiert, und dann war ja so quasi wie so eine 180-Grad-Drehung bei ihm. Und also was ist da passiert und wie kam das Ganze?
Ja, das ist wie vom Saulus zum Paulus tatsächlich. Also er war wirklich keynesianischer Ökonom, weil er das eben auch gelehrt bekommen hat.
Und ich übrigens auch damals noch in Ökonomie bei meinen Vorlesungen, auch so Keynes und so weiter. All die Sachen, das ist das, was man normalerweise lernt. Bei ihm ja genauso. Okay, ich wollte es nicht unterbrechen, aber
ja, ganz kurz. Ja, war bei mir nicht anders. Ich hatte halt vorher schon Kontakt gehabt zur österreichischen Schule. Aber bei Milei war es eben so, dass nachdem er auch verschiedene Strömungen sich angeschaut hat, er hat dann auch Friedman sich angeschaut, aber dann hat im 2014 ein Bekannter ihm ein Kapitel der Abhandlung Man, Economy and State von Murray Rothbard gegeben. Murray Rothbard ist einer der größten Ökonomen der österreichischen Schule und hat eben so eine Abhandlung geschrieben, 800 Seiten oder so. Und da gibt es ein Kapitel zur Monopol- und Wettbewerbstheorie. Das sind etwa 100 Seiten. Und die hat Milei dann in 3 Stunden gelesen. Und danach war die Welt für ihn eine andere. Dann hat er gesagt, alles, was ich 25 Jahre in Wettbewerbstheorie und Monopoltheorie gelehrt habe, ist völlig falsch. Ja, das muss man auch erstmal die Größe haben, zu sagen, dass was ich 25 Jahre gelehrt habe, war völlig falsch, also sich den Fehler einzugestehen. Und das bedeutet ja auch, dass das ganze Humankapital, mein Wissen, ist eigentlich wertlos, wird jetzt wertlos in dem Moment, wo ich feststelle, ist es falsch. So, also diese Größe sich einzugestehen oder diese Wendung zu vollziehen, diesen Mut zur Wahrheit und diese Liebe zur Wahrheit, das ist, was nicht viele Leute haben. Und dann ist er zu einer Buchhandlung gefahren, die spezialisiert ist auf Theorie der österreichischen oder Bücher der österreichischen Schule. Und hat sich da alle Bücher gekauft, die zur österreichischen Schule da vorhanden waren. Er hat sich dann auch, ist auch typisch für ihn, er hat sich ausgerechnet, was ist mein Budget? Ich brauche für Essen und Taxi so und so viel, für das Essen meiner Hunde. Und den Rest, hat er gesagt, den gebe ich alles für die Bücher aus und hat dann etwa 50 Bücher da gekauft, hat dann alles von Mises gelesen, hat Human Action 3-mal gelesen, hat alles von Hayek gelesen und andere Ökonomen der österreichischen Schule. Und dann hat auch ein Radio-Zuhörer ihn darauf hingewiesen, dass es Online-Vorlesungen gibt von Jesus Fuerte de Soto, ja, der eben hier in Madrid lehrt und der auch der Grund ist, warum ich hier bin, weil ich bei ihm studieren wollte. Also ist eine Größe, eine Koryphäe. Und diese Vorlesung hat er entdeckt und die haben dann auch noch weiter dazu geführt, dass er sich dann der österreichischen Schule zugewendet hat. Ja, und seitdem ist er da Feuer und Flamme für die österreichische Schule.
Mhm. Wunderbar. Vielleicht können wir an der Stelle für diejenigen, die sich das auch schon mal fragen, was sind so die Kernthesen von Milei und der österreichischen Schule? Also das heißt, was können wir ja aktuell auch sehen? Und was wird da eigentlich gemacht? Und was sind so die Kernpunkte? Weil viele kennen das ja nicht, aber das ist ja ein Gamechanger in der Ökonomie, wenn man sich damit beschäftigt. Und das kann ja wirklich wie auch hier ein ganzes Land und sogar die ganze Welt transformieren.
Ja, die österreichische Schule studiert den dynamischen Marktprozess, angetrieben von Unternehmern, wie in diesem Marktprozess Güter und Dienstleistungen bereitgestellt werden. Und die wichtigste These ist, dass ein Staat oder Politiker, Bürokrat nicht über das Wissen, nicht über die Informationen verfügen, um das Ergebnis dieses Prozesses zu verbessern. Ja, also der Staat kann nichts besser machen, als es dieser dynamische Marktprozess mit diesen Millionen von Unternehmern und Teilnehmern in der Lage ist. Ja, und das ist natürlich dann eine sehr liberale oder libertäre Schlussfolgerung, wenn man dann sagt, ja, der Staat hat nicht die Informationen, um es besser zu machen, als es im Markt gemacht wird. Und das bedeutet natürlich, der Staat solle sich da überall heraushalten. Und dann kommen wir eben zu Milei, der sagt, er ist ein liberal-libertärer. Er ist philosophisch ein Anarchokapitalist. Also er sagt zum einen, kann der Staat nicht verbessern. Alles, was er macht, verschlimmert das Ergebnis. Ja, kommt zu Ineffizienzen, zu Armut und so weiter, zu Verschwendung. Ja, er kann nichts besser machen. Und zweitens ist er auch eben auf Gewalt aufgebaut. Ja, er ist das Gewaltmonopol und Steuern sind eben Raub. Sie werden unter Gewaltandrohung erhoben. Das heißt, moralisch ist das nicht zu rechtfertigen. Weder ökonomisch noch moralisch gibt es Argumente für den Staat. Ja, das ist die philosophische Sicht von Millet. Und er sagt, in der Praxis ist aber Minimalstaatler. Was ist ein Minimalstaatler? Der Minimalstaatler sagt, der Staat soll sich auf seine Grundfunktion konzentrieren. Das ist die Bereitstellung von innerer und äußerer Sicherheit. Das heißt Militär, Polizei, Rechtsprechung. Ja? Und warum ist der in der Praxis Minimalstaatler? Weil er sagt, ja, den Staat so einfach abzuschaffen, das geht so schnell nicht. Ja, aber was wir machen können, ist darauf hinzuarbeiten, auf diesen Minimalstaat. Ja, das ist eben die Hauptthese von Millet und was ihn auch antreibt. Ja, auch diese Idee, dass der Staat der Feind ist. Ja, wie wir gesagt haben, das sagt er immer, er verachtet den Staat abgrundtief. Ja, seine Verachtung für den Staat ist abgrundtief. Ja, das treibt ihn an und das gibt ihm auch diese Energie. Ja, wenn er nur die Energie hätte oder den Antrieb, ja, der Staat ist ein bisschen ineffizient oder ist ineffizient und produziert Armut, aber nein, der Antrieb ist wirklich, der Staat ist das Böse. Ja, er ist böse und aus diesem, wenn man diese Energie hat, dann hat man einen ganz anderen Antrieb natürlich und das erklärt auch diese Leidenschaft, mit der er da zur Sache geht. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch sehr pragmatisch. Ja, er hat zum Beispiel die Sozialhilfe nicht abgeschafft als er an die Macht gekommen ist. Ja, das konnte er in dieser Situation auch pragmatisch nicht machen. Natürlich, aus libertärer Sicht ist es zu sagen, ja, es ist besser, wenn die Nächstenliebe privat unter den Nächstenhilfe, wenn die privat organisiert ist, das ist viel effizienter. Aber in der Situation, an der er die Macht gekommen ist, wo viele Argentinier eben in der Armut gelebt haben, durch Schuld des Staates natürlich, ja, durch diese Staatswirtschaft, diese Verschwendung und auch diesen Nepotismus, wenn man in der Situation dann diese Staatshilfe dann von einem Tag auf den anderen gestrichen hätte, ja, dann wären diese Leute ja in ein Loch gefallen. Ja? Und deswegen sagt er, nein, das können wir nicht machen. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Erst müssen wir die ganze Wirtschaft stabilisieren und Wachstum erzeugen und dann kann ich nach und nach den Staat zurückfahren. Auch wenn er das gemacht hat und auch sehr radikal.
Genau. Ich würde auch gerne ein Zitat von Javier Milei nehmen aus ihrem Vorwort von dem ja sehr, sehr spannenden Buch. Und allein das Vorwort ist schon auch sehr, sehr, also fängt schon richtig spannend an, auch mit den Worten von Javier Milei. Und er schreibt dort auch, wie kann etwas, das den Anteil von extremer Armut in der Weltbevölkerung von 95% auf etwa 10% gesenkt hat, aus Sicht der Wirtschaftstheorie etwas Schlechtes sein? Aber das ist ja genau der Punkt. Deswegen ist das so ein Gamechanger. Wir bekommen das ja gar nicht mit. Wie gesagt, ich habe in meinem Studium und auch Ökonomie und Co., ich habe dort nichts darüber gelernt. Über Keynes, alles Mögliche, die Theorien, genau das, was im Prinzip dort jeder lernt. Aber darüber lernen wir nichts. Aber warum eigentlich? Warum lernen wir das nicht, obwohl es bewiesenermaßen erfolgreich ist und solche Dinge wie Linksextremismus, Kommunismus überall auf der Welt immer wieder gescheitert ist, aber viel mehr Befürworter hat als zum Beispiel die österreichische Schule und das libertäre Ökonomiewesen?
Ja, es gibt da, Millet spricht immer über einen Kulturkampf, ja, das ist der Kampf um die besseren Ideen. Ja, da geht es um die Verbreitung der Ideen der Freiheit und das Zurückdrängen der Ideen des Etatismus. Und da gibt es natürlich auch zwei Mannschaften, um das mal grob aufzuteilen. Es gibt das Team Freiheit und es gibt den Team Staat, das Team Staat. Ja, und beim Team Staat spielen natürlich mit, ja, staatliche Medien, ja, und natürlich auch das Bildungssystem, ja, staatliche Bildungssystem. Das heißt, natürlich wird der Staat nicht vornehmlich Professoren einstellen oder haben wollen, die sagen, ja, das Beste ist, wenn der Staat nichts tut. Das Beste ist, wenn Politiker sich überhaupt ganz raushalten und den Menschen machen lassen, was sie wollen. Ja, und dann gibt es vielleicht einen anderen Ökonomen, keynesianischen Ökonomen, sagt, ja, diese Marktwirtschaft, die führt immer zu Krisen, die führt zu struktureller Arbeitslosigkeit. Da muss der Staat mehr ausgeben. ja, der Staat braucht mehr Macht. Du Politiker, du musst dir irgendwas überlegen. Ist egal, du kannst auch Pyramiden bauen lassen. Hauptsache, die aggregierte Nachfrage steigt. Das heißt, du musst mehr ausgeben und du bist dann der Held. Du rettest das Ganze. So, was möchte der Politiker dann lieber hören? Ja, natürlich den Keynesianer. Und deswegen sind die Lehrpläne natürlich auch so ausgerichtet. Ja, und da ist es schwierig, aber Millet hat es gezeigt, wie man dagegen ankommen kann. Ja, und er hatte 10 Jahre ungefähr war er in der Öffentlichkeit und hat da den Kulturkampf geführt. Und letztlich ist das die Grundlage dafür, dass er Präsident geworden ist.
Mhm. Da vielleicht mal interessant, wie ist er eigentlich Präsident geworden? Also er hat es exzellent geschafft, Aufmerksamkeit zu regeln über Social Media, ist da mit Megafon rumgelaufen. Er hat auch zum Beispiel, das war eine große Aktion, er hatte auch seine Politiker-Diäten, was ja auch schon mal von dem Begriff her sehr spannend ist, wie es gewählt wurde in der Diäten, im Deutschen zumindest, gesagt, dass er das verlosen wird. Und haben sich dann ja, ich glaube, über 2 Millionen Menschen eingetragen. Also vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen. Hat er das auch gemacht? Und wie ist er dann eigentlich Präsident geworden von einem Underdog, den ja kaum jemand kannte, wo ab und zu mal im Fernsehen war, aber dann auf einmal ist er Präsident. Genau, vielleicht haben Sie da ein paar interessante
Anmerkungen. Ja, das war natürlich eine ganz große Aktion. Da hat er ja schon beschlossen, in die Politik zu gehen. Und er macht ja auch dieses Narrativ vom Klassenkampf. Also nicht der marxistische Klassenkampf, wo ja angeblich die Unternehmer, die Arbeiter ausbeuten, die werden immer ärmer und die Unternehmer haben immer mehr und dann kommt es zur Revolution, weil die gar nichts mehr zu essen haben. Ja, das ist ja auch historisch schon nicht so gewesen, sondern die Arbeiter sind ja immer wohlhabender geworden im Kapitalismus. Aber nein, der Klassenkampf, den er sagt, es gibt die Kaste, die Staatskaste, das sind die Politiker. Und auch Unternehmen, die mit dieser Kaste verbunden sind, das heißt, die bekommen lukrative Staatsaufträge, Infrastrukturaufträge zum Beispiel. Das ist die Kaste und die lebt auf Kosten der hart arbeitenden Argentinier, auf Kosten der Steuern, ja, die anderen erwirtschaften. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich hier die Unterdrücker, das ist der Staat mit der Politkaste und es gibt da die Ausgebeuteten. Ja. Und das sind aber die hart arbeitenden Arbeiter, auch Unternehmer, die rechtschaffenden Unternehmer und so weiter. Und da sagt er, wenn er das natürlich sagt und dann er sagt, er geht in die Politik, dann sieht es ein bisschen dumm aus, wenn das dann auch hier die Abgeordneten-Diät dann bekommt. Dann wäre er ja auf der Seite derer, die er eigentlich ja aus dem Weg haben will, nämlich der Unterdrücker, der Politkaste. Also hat er Folgendes gesagt, auf Idee von seiner Schwester auch Carina, ich verlose die. Erst hat er gesagt, ich möchte die zurückgeben. Ja, ich möchte die nicht annehmen. Aber das ging irgendwie nicht. Man musste diese Zahlung erhalten. Und dann hat er gesagt, okay, alle Argentinier können sich da anonym eintragen im Internet für die Verlosung. Und jeden Monat hat er dann sein Gehalt, seinen Abgeordneten-Diät da verlost. Und das war natürlich eine super Marketing auch Sache, weil das eine unheimliche Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und es unterstreicht nochmal diese Glaubwürdigkeit, dass er wirklich für die Sache da ist und nicht um sich selbst zu bereichern oder um Macht zu haben, sondern er möchte die Dinge ändern fürs Bessere, dass die Leute mehr Freiheit haben und dann auch wohlhabender werden. Ja. Aber das ist nur ein Teil von seinen Marketing-Sachen. Ja, insgesamt ist er natürlich ein sehr charismatischer Typ, ja, der auch alles seine Auftritte wie Rockkonzerte aufbaut, dann da auch mal singt, dann auch laut wird. Er lässt sich auch nichts sagen in den TV-Veranstaltungen, also Sendungen. Da sagt er eben zu den anderen, sie sind ein Esel oder sie sind ein Parasit, sagt er den Politikern. So, und das ist erstmal dann auch gut, das hat Quote gebracht. Und deswegen war er dann 2018 schon unter den 100 bekanntesten Argentiniern und mit Abstand der Ökonom mit den meisten Fernsehminuten. Ja, also er war der bekannteste Ökonom mit großem Abstand, weil er eben die Quote gebracht hat. Er hat dann wie David gegen Goliath eben da oder wie Gladiator gegen 10 andere sozusagen da ausgefochten, die Argumente gegen die Keynesianischen und Kirchneristen und Peronisten, war er immer in der Minderheit und da hat er eben gesagt, ja, da musste ich auch mal schreien, sonst hätte man mich gar nicht gehört. Ja, und da ist er sehr beliebt geworden, vor allen Dingen auch unter der Jugend. Ja, die Jugend ist ja sowieso immer auf der Seite des Rebellischen. Ja, der Rebell gegen das Establishment, gegen die Politkaste. Ja, und das Establishment ist ja total links. Das ist ja Vogue links. Die Kirchneristen sind auch Vogue links gewesen. Und klar, die Jugend, die rebelliert dagegen. Ja, und wer das lautstark zum Ausdruck gebracht hat, das wäre eben Javier Milei. Auch in der Corona-Krise übrigens. Die Stimme, die am lautesten gegen den, übrigens einen der härtesten Lockdowns überhaupt weltweit in Argentinien, da gekämpft hat, das war Javier Milei. Ja, und es sind die Jugendlichen ja auch, die am meisten unter, die sind in einer Lebensphase, wo sie besonders viel sozialen Kontakt brauchen, beziehungsweise unter der Einschränkung leiden. Das heißt, die haben dann während der Lockdowns auch viele von diesen Videos und Shorts von Javier Milei sich angeschaut und auch ihren Eltern gezeigt, ja, mit denen sie ja dann zusammenleben gelebt haben, da eingesperrt waren, und die haben sich das auch dann angeschaut, und das hat das Phänomen Javier Milei nochmal unheimlich gepusht, ja. Und die Jugend ist natürlich auch besonders aktiv in den sozialen Medien, und das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt für Javier Milleis Erfolg, die sozialen Medien, X oder Twitter. Ja, da ist er immer noch selbst aktiv. Jeden Tag haut er da Dutzende von Tweets aus, auch Retweets, also auch teilweise nur Memes, Libertäre, österreichische Schule. Ja, und eben auch Kommentare von Nachrichten und so weiter. Und so kann er eben noch heute direkt mit dem Volk kommunizieren und kann vorbei an den staatlichen oder Mainstream-Medien da mit den Leuten kommunizieren, weil, wie gesagt, die arbeiten im Team Staat. Ja, und die lassen da nichts durch, ja, die filtern eben. Und deswegen war das sehr wichtig, dass er diese sozialen Medien so benutzt hat. Und er hat dann eben immer auch eine Heerschar von jugendlichen Unterstützern gehabt, die ihn dann, die das viral gemacht haben, diese Nachrichten, die er gesendet hat. Ja, und das hat eben besonders Das ist eigentlich unglaublich, dass er gewählt wurde, weil er ist ein völliger Quereinsteiger, hatte nie was mit der Politik zu tun, war noch nicht mal im Studentenparlament, war Ökonom, eigentlich auch nur interessiert in seine ökonomischen Theorien, und hat dann gegen diese Politkaste, die das ganze Medienapparat hinter sich hat, ja, über Steuereinnahmen den Wahlkampf finanzieren konnte, ja, etablierte Parteien, er hatte ja gar nichts, überhaupt gar keine Partei, dass der in der kürzester Zeit dann zum Präsident eines Landes mit 47 Millionen Einwohnern wird, G20, das ist ein Wunder. Ja, das hängt auch damit zusammen, natürlich die spezielle Situation von Argentinien, wie heruntergewirtschaftet das Land war. Ja, Argentinien war am Anfang des 20. Jahrhunderts eines der reichsten Länder der Welt. Ja, wenn man reicher als Deutschland, ja, wenn man aus Deutschland ausgewandert ist, war die Frage, wo war ich aus, USA oder Argentinien? Das war sozusagen gleichrangig, ja. Und dann hat sich aber ab den 30er und dann 40er Jahren eben das Land abgewendet von der freien Marktwirtschaft, Protektionismus betrieben und einen Wohlfahrtsstaat errichtet. Und das ist eben der berühmte Peronismus mit Juan Perón, der eben auch bei Mussolini war und sich da Ideen geholt hat über den starken Staat und Umverteilung, soziale Gerechtigkeit eben. Ja, Milei sagt immer, die soziale Gerechtigkeit ist weder sozial noch gerecht. Ja, sie ist nicht sozial, weil sie den Kuchen kleiner macht. Ja, also die Anreize zu produzieren werden eben geringer, wenn man von den Produzierenden nimmt und zu denen was gibt, die nicht so produktiv sind oder gar nichts machen. Und es ist nicht gerecht, weil es eben unter Gewaltandrohung, nämlich von dem einen unter Zwang was weg und gib es dem anderen. Ja, es ist eine Ungleichbehandlung vor dem Gesetz. Ja, ja, auf jeden Fall ist dann durch diese sozialistischen Ideen, peronistischen Ideen, ist über Jahrzehnte lang Argentinien immer weiter in den Abgrund gewirtschaftet worden. Und dann die letzten 20 Jahre unter dem Kirchnerismus, was eben dann noch eine linkere Variante des Peronismus ist, mit woken Ideen dabei. Da hat sich das dann nochmal beschleunigt, und tatsächlich, als er im Dezember 23 dann an die Macht gekommen ist, stand das Land vor dem totalen Kollaps mit einer Armutsquote von um die 50% und am Rande einer Hyperinflation. Ja. Und weil es eben so aussichtsweglos war, haben die Argentinier dann auch gesagt, diesmal, wir müssen jetzt mal was anderes probieren. Mit Macri, das war der Präsident von 2016 bis 2019, hatten sie schon mal die Kirchneristen abgewählt. Aber Macri hat nichts Radikales gemacht. Er war zu zaghaft, er hat sich nicht getraut, er hat nicht wirklich wirkliche Reformen gemacht. Ist dann auch wieder abgewählt worden, dann ist der Alberto Fernandez, auch ein Kirchnerist, da wieder an die Macht gekommen. Und das Land ist dann noch weiter abgeglitten. Und deswegen haben die Argentinier gesagt, in der großen Mehrheit, diesmal probieren wir mal etwas ganz anders. Der Javier Milei verspricht, es wird hart, es werden Einschnitte kommen, aber diesmal wird sich das Leiden lohnen, denn Argentinien wird wieder zu einer Großmacht werden, einer wirtschaftlichen Großmacht in 30 Jahren, wenn wir uns den Ideen der Freiheit zuwenden. Und das haben die Argentinier ihm abgenommen, dafür haben sie ihn gewählt und deswegen sinkt auch seine Popularität nicht, obwohl er diese großen Einschnitte bei den Staatsausgaben gemacht hat. Ja, er hat im ersten Jahr die Staatsausgaben real um 25 bis 30% gesenkt. Überlegen Sie mal, was in Deutschland los wäre, wenn die Staatsausgaben 25 bis 30% zurückgehen würden. Ja, was da los wäre auf den Straßen. Aber nein, Milei hat die Popularität gehalten, den Level, und sogar geschafft, sie leicht zu steigern. Und das ist eben nur möglich, weil er jahrelang eben diese Ideen erklärt hat und erklärt hat, warum die Staatsausgaben senken müssen. Ja, weil die zu einem Defizit führen. Und das Defizit wird durch neues Gelddrucken bezahlt, finanziert. Und dann führt es zu einer Inflation. Die Inflation ist eben sehr regressiv. Die besteuert vor allem die Ärmsten, der Armen, und führt eben in den Abgrund. Und das hat er so lange und so eloquent und so oft wiederholt, dass die Leute das geglaubt haben und verstanden haben. Und deswegen haben sie ihn gewählt und deswegen unterstützen sie auch diesen Kurs.
Genau, wunderbar. Ich würde da jetzt gerne nämlich reingehen. Was ist passiert nach seinem Start und was ist jetzt der aktuelle Stand? Also was ist seitdem alles passiert?
Ja, im Dezember 2023, als er an die Macht kam, lag die Konsumentenpreisinflation bei sage und schreibe 25% monatlich. Monatlich.
Das ist offiziell, das ist aber gar nicht die reale Inflation, das muss man nicht dazugeben, aber sehr hoch, ja. Kann ich auch noch gut erinnern aus meiner Zeit, was selbiges. Ja.
Und bei den Industriegüterpreisen, die eigentlich immer den Konsumgüterpreisen etwas vorweglaufen, die Entwicklung vorwegnehmen, waren es 54% monatlich. Das sind 17.000% aufs Jahr gerechnet. Ja, wenn das, wenn jetzt in jedem Monat das 54% wären, dann wird es 17.000% im Jahr. Also man stand kurz vor einer Hyperinflation, man hatte ein Defizit von 5% im Haushalt und 10% bei der Zentralbank. Denn die Zentralbank hat auch Schulden ausgegeben, muss man sich mal vorstellen. Die Zentralbank hat sozusagen Bonds ausgegeben. Warum? Um Pesos. Ja, erstmal hat sie Pesos gedruckt, um argentinische Staatsanleihen zu kaufen. So, dann waren die Pesos im Markt. Und da hat die Zentralbank gesagt, damit diese Pesos nicht die Inflation weiter antreiben, sammeln wir die wieder ein, einen Teil, indem wir Staatsanleihen ausgeben. Ja, ich verkaufe die Staatsanleihen, kriege ich die Pesos wieder rein. Aber klar, die Staatsanleihen werden verzinst. Das heißt, diese Schulden muss ich ja auch bezahlen. Und wie bezahle ich die? Ja, indem ich mehr Pesos wieder drucke. Ja, Sie sehen, das wird ein Schneeball. Und tatsächlich waren die Zinsen auf diese Schulden der Zentralbank waren eben 135% auch, der Zinssatz, wegen der hohen Inflation. Und es war ein Defizit von 10%. Ja, also 10% wurden Pesos gedruckt, um die Zinsen auf diese Schuldverschreibung der Zentralbank zu bezahlen. Wenn man das dann zusammennimmt, Finanzamt, Finanzministerium und Zentralbank, 5 plus 10%, hat man 15% Defizit. So. Und das hat er dann eben im ersten Monat, hat er das Defizit beim Finanzministerium beseitigt, indem er eben die Staatsausgaben radikal zurückgefahren hat. Ja, vor allen Dingen Infrastrukturprojekte, auch Mediensubventionen. Er hat Staatsdiener entlassen. Er hat die Transfers an die Provinzen hat er auch gekürzt. Ja, bei den Sozialsachen hat er nicht gekürzt. Da hat er es sogar indirekt erhöht. Warum? Das war auch so ein perverses System, dass um diese Sozialhilfe zu bekommen, musste man als Argentinier nachweisen, dass man eine Leistung erbracht hat. Ja, meinetwegen die Straße gekehrt hat. Ja, und da musste man das erbringen bei einem Beamten, der musste alles bescheinigen. Okay, dieser Herr Vargas, meinetwegen, der hat wirklich die Straße gekehrt. Also darf er die Sozialhilfe haben. So, jetzt war das immer im System dann so, dass die Leute da hingegangen sind und dieser Beamte hat gesagt, okay, ich unterschreibe dir das. Mir ist eigentlich auch egal, ob du das gemacht hast. Nur zwei Bedingungen. Du gibst mir die Hälfte von der Sozialhilfe ab und bei der nächsten, wenn ich dich anrufe für eine Demonstration gegen die Regierung, dann bist du bitte da und sperrst die Straße ab mit einer Barrikade. So, und dann eine der ersten Sachen, die Milei gemacht hat mit der Ministerin Sandra Pitovello, sie haben diese Mittelsmänner aus dem Verkehr gezogen. Das heißt, die Sozialhilfe wird jetzt direkt an die Leute überwiesen. Ja, die müssen keinen Nachweis mehr dafür geben, dass sie die Straße gekehrt haben. Das bedeutet im Endeffekt, dass real gesehen die verdoppelt wird, ja, weil da nichts mehr einbehalten wird. Also wie gesagt, er hat 25% die Staatsausgaben gekürzt innerhalb kürzester Zeit. Damit hat er einen Überschuss erwirtschaftet. Das hat natürlich dann auch ja, dem Markt signalisiert, der meint es ernst. Und es werden jetzt nicht neue Pesos mehr gedruckt, um das zu finanzieren. Und dadurch sind dann die Zinssätze enorm gefallen. Ja? Und das bedeutete natürlich auch, dass der argentinische Staat noch weniger Ausgaben musste, weil die Zinsausgaben gefallen sind. Und er hat immer gesagt, mit mir ist Defizit zero. Also das ist heilig bei mir. Das ausgeglichene Haushalt ist bei mir heilig. Ja, und natürlich hat die Opposition versucht, das zu sabotieren. Die haben versucht, Renten zu erhöhen, Bildungsausgaben zu erhöhen. Aber das muss man ja auch noch dazu sagen. Milei ist zwar Präsident gewählt worden, aber er hat keine Mehrheit im Parlament. Ja, er hat nur 15% der Abgeordneten im Abgeordnetenhaus und 10% der Senatoren. Ja, das heißt, er hat keine Mehrheit. Und bis Juni hat er tatsächlich kein einziges Gesetz verabschiedet. Ja. Aber was er machen kann, er kann als Präsident ein Veto einlegen. Das heißt, als die Opposition dann, die ja die Mehrheit im Parlament hat, diese Rentenerhöhung zum Beispiel durchbringen wollte, der hat das Veto eingelegt. Und das Veto, das hält Bestand, solange nicht eine Zweidrittelmehrheit dieses Veto wieder einkassiert. Ja? Und diese Zweidrittelmehrheit haben sie nicht zustande bekommen. So, das bedeutet, die Märkte haben gesehen, der meint es ernst, der macht radikale Staatsausgabenkürzungen und deswegen sind die Risikoaufschläge, nicht nur die Inflationsrate und die Zinsen, sondern auch die Risikoaufschläge auf die Staatsanleihen enorm zurückgegangen. Die lagen ungefähr bei 3.000 Basispunkten, als er angetreten ist oder gewählt wurde. Und die sind jetzt auf, ich glaube, 600. Ja, war es das letzte Mal, als ich geschaut habe, 600. Also von 3.000 auf 600 ist die Risikoprämie zurückgegangen. Das heißt, die Investoren, die internationalen Investoren, die vertrauen darauf. Ja. Das andere, was er gemacht hat, ist, er hat ein Notstandsdekret erlassen, direkt als er angetreten ist, mit vielen Deregulierungen. Ja, im Luftverkehr und eine Deregulierung hat auch Schlagzeilen in Deutschland gemacht. Das war das Ende der Mietpreisbindung. Ja, da gab es eine Mietpreiskontrolle und die hat er aufgelöst mit dem Erfolg, dass die Mieten dann real 30% gesunken sind. Warum? Ja, wenn man diese Mietpreiskontrolle hat in einem Land, also man kann die Mieten nicht erhöhen, aber da gibt es eine Inflationsrate von 10% im Monat, ja, da vermietet ja keiner, oder? Da stehen die Wohnungen eben leer, ja, wenn ich die Mieten nicht der Inflation anpassen kann. So, und jetzt, als Milei das aufgehoben hat, diese Mietpreisbindung, sind diese ganzen Wohnungen wieder auf den Markt gekommen. Das heißt, Angebot an Wohnungen gestiegen, Preis gefallen. Das heißt, die Mieten sind gefallen, ja. Also dieses Deregulierungspaket mit über 300 Deregulierungen und so weiter, das hat er dann erlassen. Und dann hat er noch das Ley Bases gemacht. Das Ley Bases muss durchs Parlament. Ja, das kann man, weil das Sachen waren, die man nicht mit Notstand begründen konnte. Ja, den Wohnungsnotstand, den konnte man begründen, aber zum Beispiel eine Arbeitsmarktreform, da hat das Verfassungsgericht auch gesagt, nein, das muss durchs Parlament. So, und das die abgespeckte Reform davon wurde dann im Juli wurde das dann akzeptiert. Ja, und da sind sehr viele strukturelle Reformen dabei, auch Privatisierungen, also insgesamt mehr Freiheit. Auch dieses Deregulierungsministerium übrigens, ja, dieses berühmte Deregulierungsministerium von Federico Sturzenegger, das auch Vorbild, ja, ist für Elon Musk in den Vereinigten Staaten mit Dodge. Ja? Das wurde da konstituiert mit diesem Lay-Basis-Grundlagengesetz. Ja? Und dieses Ministerium, das hat eben Befugnisse, zeitlich begrenzt, einfach Regulierungen ganz abzuschaffen oder zu vereinfachen und muss dafür nicht nochmal durchs Parlament. Ja? Und die jeden Tag werden da irgendwelche Regulierungen, Vorschriften, die den Markt behindern, die Unternehmen behindern, die Menschen behindern, werden dann da einfach einkassiert. So. Und das ist der Stand jetzt. Milei hatte die Ökonomie übernommen, die Wirtschaft übernommen in der Rezession. Das heißt, es ging schon nach unten. Als er dann diese Radikalkur gemacht hat, ist es dann nochmal schneller nach unten gegangen, ist ja klar. Wenn die Staatsausgaben 30% gekürzt werden, die Bauprojekte werden eingefroren, ja, da verlieren die Bauarbeiter eben ihren Job und dann produzieren die nichts mehr. Dann geht die Produktion zurück, bis die wieder eine neue Arbeit gefunden haben. Aber das geht ja nicht von heute auf morgen. Das dauert vielleicht ein bisschen. Also es ist erstmal weiter runtergegangen. Aber dann ab Mai, Juni geht alles nach oben. Ja, die Produktion, Bauproduktion, Automobilproduktion, landwirtschaftliche Produktion, geht alles nach oben. Das heißt, die Ökonomen nennen das eine Rezession in V-Form. Ja, geht rasch runter und dann ebenso schnell wieder hoch. Und jetzt sind wir schon wieder auf dem Stand von, über dem Stand von November 23, also bevor er Präsident geworden ist. Aber jetzt auf einem steigenden Wachstumspfad mit einer Makroökonomie, die stabilisiert ist. Die Inflation ist auf 2,7% monatlich runter, ja, von den 25%.
Wow, ja, ein Bruchteil jedenfalls.
Das ja, ja.
Circa 90% weniger.
Ja, ja, also hat voll funktioniert, ist auch kontinuierlich weiter runter, jetzt 2,7%, jetzt wird es weiterfallen. So, es haben sich schon Großinvestitoren angekündigt, die vor allen Dingen im Rohstoffsektor da investieren wollen. Die Weltbank geht von einem Wachstum von 5% aus für nächstes Jahr, der IMF auch. Im dritten Quartal ist annualisiert die Wirtschaft 16% gewachsen, ja, also eine unheimliche Erholung. Das heißt, wir sind jetzt, oder in Argentinien steht jetzt alles auf grün und die Wirtschaft brummt richtig. Jetzt kommt als nächstes im Oktober die Wahlen fürs Parlament. So, und wenn er da dann eine Mehrheit bekommt, dann kann er noch ganz andere Reformen machen. Zum Beispiel eine Arbeitsmarktreform. Ja, und dann, ja, dann wird es richtig abgehen, Argentinien. Und ich freue mich jetzt schon, weil die ganzen Linken natürlich, die hoffen, dass das zu einer großen Krise führt und das alles ein Desaster ist. Und wie Sie schon angedeutet haben, viele Menschen, die schauen auf Argentinien und sagen, okay, da ist, macht jetzt einer Libertäre, was ist das überhaupt, österreichische Schule, diese Rezepte wendet der an. Schauen wir mal an, was dabei rauskommt. So, und wenn das funktioniert, eine Ansatzweise funktioniert und es wird immer offensichtlicher werden, dass es funktioniert, dann möchten das natürlich die Menschen in anderen Ländern auch haben. Ja? Und dann kann da wirklich eine Initialzündung von ausgehen, eine Blaupause. Dann, ich habe das schon gesagt, es gab den Fall der Mauer 1989 und eventuell ist die Wahl des ersten liberal-libertären Präsidenten 2023, Javier Milei, ebenso eine Wende in der Weltgeschichte. Ja, ist noch zu früh, das zu sagen, aber die Hoffnung besteht. Ja, und wie gesagt, die ersten Auswirkungen sehen wir in den USA. Trump, zweite Amtszeit, ist vollkommen anders als die erste. Ja, er bezieht sich, er sagt, Argentinien und Milei machen einen super Job. Wie gesagt, das Deregulierungsministerium, Elon Musk ist der Freund und Buddy von Javier Milei. Ich weiß, dass Javier Milei Musk Bücher der österreichischen Schule geschenkt hat. Vivek Ramaswamy, der auch beim Ministerium für Deutsch dabei ist, der ist auch Anhänger der österreichischen Schule. Ja? Und ja, die haben ja jetzt gestern oder vorgestern einfach USAID geschlossen. Ja? Auch einfach zugemacht. Das ist ja wirklich revolutionär. Also das gab es ja so vorher nicht. Das konnte man sich ja vorher nicht vorstellen. Aber das geht eben auch mit zurück auf Javier Milei. Und in vielen Ländern sagen die Leute, wir möchten auch einen Javier Milei bei uns, wir brauchen den auch. Ja? In Spanien gab es eine Umfrage zum Beispiel, wenn hier eine Direktwahl wäre zwischen Pedro Sanchez, dem Präsidenten, und Javier Milei, würde Javier Milei gewinnen. Ja, das überrascht mich auch nicht. Also es sieht wirklich gut aus für die Zukunft der Freiheit weltweit.
Und das zeigt, denke ich, sehr, sehr schön, dass der Staat eben nicht die Lösung ist, sondern das Problem, um es auch mal so zu zitieren. Und deswegen ist es mir auch, habe ich mich sehr auf das heutige Interview gefreut, weil das sind solche Informationen machen wirklich einen gewaltigen Unterschied. Und ich spreche auch, ich kenne viele Argentinier, treffe auch ab und zu Argentinier selber und dann frage ich die auch natürlich nach Milei. Es hat bisher jeder positiv berichtet, dass es aufwärts geht, es wird besser und dass es wirklich eine Veränderung ist. Und das zeigt eben auch, wenn Politik richtig gemacht wird, und es bedeutet auch möglichst wenig, was ich dann wirklich tun kann. Und es kann eine Blaupause für die ganze Welt bedeuten. Und je mehr Menschen diese Informationen sehen, und deswegen gerne alle Zuschauer, bitte diese Informationen weitergeben, kommentieren und vor allem teilen, dass wirklich bekannt und publik wird, was dort in Argentinien aktuell passiert. Und es könnte eine Blaupause für die ganze EU, für Deutschland sein, wenn einfach die Menschen verstehen, wie gesagt, der Staat ist nicht die Lösung, er ist das Problem. Und wenn wir dieses Problem eben lösen, dann kann es ganz anders aussehen. Das merken wir ja noch viel krasser, was zum Beispiel Staaten bedeuten in vielen afrikanischen Ländern, was dort passiert und wo es ja gar nicht möglich ist, irgendwie nach oben zu kommen. Ja, von dem her mal so kurz knackig, erlebt die österreichische Schule von dem her einen Aufschwung aktuell?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben in Madrid den einzigen offiziell anerkannten Masterstudiengang in Ökonomie der österreichischen Schule. So, und wir haben die Studentenzahlen dieses Jahr verdoppelt, ja, von 15 auf 30. Also das Interesse hat sich verdoppelt. Javier Milei ist natürlich auch jemand, der weiß, dass er jetzt ein Sprachrohr hat, was die österreichische Schule oder der Libertarismus nie hatte. Und der es natürlich auch zu nutzen weiß, wie kein Zweiter, ja, mit seinen Reden in Davos, oder auch mit seinen Interviews. Er war auf dem Titelblatt der Times, The Economist, Wall Street Journal. Und dazu trägt er natürlich bei, dass Leute mit diesen Ideen in Kontakt kommen, die vorher davon nichts wussten und die jetzt sagen, okay, das ist also libertär. Ich war eigentlich auch immer libertär. Ich wusste es nur nicht. Ja? Und er macht eben auch Begriffe wie Anarchikapitalismus und so weiter salonfähig. Die tauchen jetzt auch in deutschen Medien auf. Vor ein paar Jahren war das noch überhaupt nicht der Fall. Und jetzt tauchen sie immer weiter auf. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist da von den Medien. Ich bekomme auch viel, viel, viel mehr Anfragen für Interviews und so weiter, für Vorträge. Die Leute wollen eben wissen, was ist das mit der österreichischen Schule? Und das hat sich also radikal geändert und der Verdienst von Javier Milei in diesem Sinne kann kaum überschätzt werden.
Spannend, ja. Abschließend würde ich gerne noch auf das Thema Investitionen in Argentinien zu sprechen kommen. Wie sehen Sie das aktuell? Da vielleicht noch so ganz interessant, weil Argentinien war zumindest noch vor mehreren Jahren eines durchaus der letzten Länder, wo ich persönlich jetzt Bankkonten eröffnet hätte oder investiert hätte, weil ich habe selber das Chaos mitbekommen, eine kleine Anekdote hier. Ich weiß noch, wie dort Supermärkte Werbung gemacht haben mit riesigen Plakaten, mit zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, Butter, weil dort der Preis seit 6 Monaten von dieser Butter nicht angestiegen ist. Damit haben die Werbung gemacht. Das war was Besonderes. Warum? Wegen dieser ausufernden Inflation. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ja die ökonomische Stabilität, wo man normalerweise reingeht. Jetzt haben wir ja wirklich so, und es freut mich ungemein, das Ganze zu sehen, dass sich da wirklich was verändert. Also wie sehen Sie dieses Thema Investition? Was passiert dort? Und ist es interessanter, zum Beispiel in Buenos Aires ein Apartment zu kaufen? Wie ist Ihre Meinung?
Ja, es hängt natürlich alles von der Politik ab. Ja, wenn Javier Milei etwas passiert oder wenn er die Wahlen verlieren würde, dann würde auch ganz schnell wieder die Risikoprämie ansteigen und die Inflation, das Vertrauen würde verloren gehen. Und wenn er dann abgewählt werden würde und kommt wieder ein Peronist daran, dann wäre das natürlich nicht gut für die Stabilität und die Inflation. Aber danach sieht es, wie gesagt, nicht aus, weil die Popularität steigt von ihm kontinuierlich. Und wir sind erst am Anfang vom Wirtschaftswachstum. Das heißt, es beginnt jetzt. Die ganzen Deregulierungen, die haben teilweise nur eine mittelfristige bis langfristige Wirkung. Das heißt, es wird sich erst noch zeigen. Ja, und oder die Reallokation der Produktionsfaktoren, das Beispiel von vorhin, ja, dass der Bauarbeiter verliert die Arbeitsstelle, Arbeitsplatz produziert nicht mehr, weil die staatlichen Bauprojekte beendet wurden. Das dauert ein bisschen, bis der wieder eine andere Stelle findet, wo er die Konsumentenbedürfnisse dann effizient befriedigt. Und wenn er dann wieder dabei ist, dann wird die Produktion noch stärker steigen. Das heißt, wir sind jetzt in einem beschleunigenden Prozess von Wirtschaftswachstum. Wir sind über das Gröbste hinaus und die Popularität ist hoch. Von daher sehe ich nicht, wenn nicht irgendwas völlig Unvorhergesehenes passiert, dass er nicht wiedergewählt wird. Das heißt, wir haben 8 Jahre insgesamt Milei und danach wird es dann Argentinien viel besser gehen. Und dann wird wahrscheinlich auch jemand gewählt werden auf seiner Partei wieder. Das heißt, es sieht erstmal auf jahrelang erstmal ganz gut aus, da zu investieren. Dann gibt es noch das sogenannte REGI. REGI, das ist ein Rahmenabkommen, das internationalen Unternehmen für Großinvestitionen, zum Beispiel im Bergbau, garantiert, dass niedrige Steuern für Jahrzehnte hinaus garantiert und dass es keine regulativen Änderungen gibt. Und da sind auch schon große Investitionen angekündigt worden im Energiebereich, vor allen Dingen Erdöl und auch Minenbereich. Das heißt, diese Investitionen werden kommen. Aber die Frage ist jetzt nach individuellen Investitionen, ne? Privateinleger, dass der zum Beispiel eine Wohnung kauft in Buenos Aires. Ja, das ist natürlich praktisch manchmal nicht so einfach. Ja, man müsste ja dahin fahren oder man muss ja dort die Sprache kennen, man muss sich rechtlich ein bisschen auskennen. Aber wer das tut, würde ich das auf jeden Fall machen. Ja, vielleicht gibt es ja auch noch andere ETFs oder so, die es etwas einfacher machen, in Argentinien zu investieren. Aber wer diese Möglichkeit hat, auch gezielt sich Immobilien anzuschauen, in meinen Augen sieht die Zukunft von Argentinien rosig aus, auch wenn natürlich immer was dazwischen kommen kann. Aber wie gesagt, ich bin da sehr positiv.
Ja, also ich sehe das persönlich sehr ähnlich. Wir können jetzt schon mal so eine Richtung und Tendenz aktuell sehen. Und es ist wichtig, das auch hinauszutragen und zu sehen, dass es anders möglich ist. Aber ja, wir werden sehen, ob er das eben auch wirklich mittel- und langfristig auch so machen kann. Ich persönlich wünsche ihm nur das Beste, auch an so ein gewisser Teil von meinem Herzen ist auch nach wie vor argentinisch. Ich habe da auch eine besondere Beziehung zu dem Land und auch zu den vielen tollen Menschen dort, die vielfach unter der linksgerichteten Politik auch sehr, sehr lange gelitten haben. Ja. Von dem her, dieses Video, wie gesagt, gerne weiterleiten und teilen, dass viel mehr Menschen mitbekommen, dass es andere Möglichkeiten, dass es andere Wege gibt und dass der Staat vielleicht in vielen Ländern nicht so sein muss, wie er heute ist. Deswegen auch vielen herzlichen Dank für Ihre tolle Arbeit, auch in einem Bereich, der nicht so einfach ist, was ja vielfach international nicht so gesehen wird, aber wo wir uns ja erfreulicherweise jetzt endlich die Aufmerksamkeit haben, wo wir so allmählich dahin kommen, auch zu der Aufmerksamkeit, die der österreichischen Schule und in dem Bereich der libertären Ökonomie gebührt. Finde ich mir wirklich auch klasse, dass Sie die Arbeit da machen. Vielen herzlichen Dank. Auch danke für das Interview. Ich freue mich, wenn wir zu gegebener Zeit einfach mal ein Update haben und ich freue mich auch, wenn wir Ihnen da einfach da ein bisschen, ja, das heißt Aufmerksamkeit und Reichweite geben können, weil ich denke, das sind genau die Dinge, die wirklich sogar die Welt nachhaltig verändern können, wie von mir bereits erwähnt. Also von dem her, wenn Sie noch ein, zwei Sätze sagen wollen, Professor Bargus, dann gerne und wie gesagt, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie dieses Gespräch ermöglicht haben und wie gesagt, die Botschaft ist eine Botschaft der Hoffnung. Ja, erstmals nach vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten sieht es aus, als würde sich der Wind drehen und der Wind dreht sich Richtung mehr Freiheit. Und daher, viva la libertad, carajo!
Genau, wunderbar. Und es sei natürlich Ihr Buch erwähnt, wir verlinken es unterhalb von dem Video, also gerne da reinschauen, weitergeben. Das sind Lektüren, die wirklich so das Bewusstsein hier verändern können. Also herzlichen Dank, genau, und ich freue mich aufs nächste Gespräch zu gegebener Zeit.
Gerne, vielen Dank.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.